Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubitzer und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Janine Pein. Janine ist Leiterin der ETL Advision. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
Wir sind heute mal nicht live aus dem Studio, sondern beim IWW eingeladen, genauer beim Ärztekongress im schönen Düsseldorf. Janine, erzähl mal, du hast einen ganz tollen Karriereweg. Wie hast du das denn gemacht, in die Steuerberaterbranche zu kommen?
Das ging tatsächlich schon in der Grundschule los, dass ich mit dem Steuerberaterberuf geliebäugelt habe. Als ich in einer Steuerkanzlei mal zu Besuch war und gesehen habe, boah, ein Steuerberater, der hat einen großen Schreibtisch, der hat einen Ledersessel und eine Rechenmaschine. Und das fand ich so toll, dass ich gedacht habe, Mathe macht mir auch ganz gut Spaß. Das möchte ich auch.
Ganz hervorragend. Das ist selten. Normal rutscht man da irgendwie rein über Finanzamt, Eltern oder was auch immer. Aber in der Grundschule, ich kenne keinen, der das so hat.
Es gibt sogar Nachweise. Vielleicht kennst du das von früher, dieses meine Schulfreunde, was man immer fleißig ausgefüllt hat für die Freunde. Und bei meiner besten Freundin steht halt bei mir dann tatsächlich dieser Wunsch drin. Also ja, es ist tief verwurzelt.
Wie waren denn so deine ersten Berufserfahrungen in der Steuerberatung?
Tatsächlich dann mit einem Schülerpraktikum. Damit ging es dann los, dass ich 3 Wochen in einer Steuerkanzlei reingeschnüffelt habe, Sachkonten in Papierform noch abgelegt habe, wie das halt so damals noch war, noch sehr papierlastig. Und die 3 Wochen haben mich nicht abgeschreckt, sodass ich dann nach dem Abitur dann eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten begonnen habe und dann stetig weitergemacht habe.
Das war ganz toll. Das ist vor allem ein Karriereweg von der ganz praktischen Ausbildung hin zur Leiterin. Wie waren denn so die Zwischenschritte?
Der Zwischenschritt war nach der Ausbildung dann relativ schnell die Steuerfachwirt-Fortbildung, um einfach den Weg zum Steuerberater ein bisschen zu verkürzen, dort weniger Berufserfahrung dann haben zu müssen. Habe dann zwischendurch aber ein Jahr Elternzeit genommen als Steuerfachwirtin, weil ich dann geheiratet habe, mein Sohn auf die Welt kam und habe dann, als mein Sohn dann auf der Welt war, wieder in den Beruf eingestiegen und dann relativ schnell auch das Beraterexamen dann gemacht. Und weil ich schon nach der Elternzeit sehr tief in der Ärzteberatung auch aktiv war, und dort so meine Leidenschaft für hatte, habe ich dann recht schnell auch den Fachberater Gesundheitswesen dann noch auf den Steuerberater noch draufgesetzt.
Jetzt kommen wir auch schon ein bisschen in Richtung Spezialisierung, aber ich würde mal kurz bei deinem jetzigen Arbeitgeber bleiben, bei der ETL. Da habe ich eben im Vorfeld gehört, da steht für echt tolle Leute. Wie bist du denn da gelandet?
Da bin ich vor knapp 4 Jahren gelandet, nachdem ich habe in Lüneburg eine Niederlassung geleitet, die auf Ärzte- und Zahnärzte-Steuerberatung spezialisiert war. Und ja, wie es halt so klassisch ist, irgendwann kriegt man einen Anruf und den Anruf, den habe ich erstmal abgelehnt. Ich wurde gefragt, ob ich in Berlin arbeiten möchte. Da habe ich gesagt, nein, rufen Sie woanders an, Berlin reizt mich nicht. Dann wurde mir aber die Position nochmal schriftlich vorgeschlagen. Ich habe dann gesehen, es geht gar nicht um die klassische Steuerberatung in einer anderen Kanzlei, sondern es geht darum, innerhalb der Gruppe die Beratung im Gesundheitswesen weiterzuentwickeln und für Kanzleien quasi aktiv zu werden. Und das hat mich dann gelockt und dann bin ich jetzt doch in Berlin, zumindest zur Hälfte.
Ich habe im Studium mal gelernt, das Geld steckt in der Nische, von daher Spezialisierung ist erstmal keine schlechte Idee. Wie war denn so deine Erfahrung mit dem Thema, dass man in ein bestimmtes Thema reingeht?
Eigentlich hat sich das so entwickelt. Irgendwann häufen sich natürlich Mandate einer bestimmten Branche und es interessiert einen natürlich dann auch mehr über die Branche zu erfahren, als das klassische Steuerrecht an der Stelle dort dann nun hergibt. Und ich fand es vor allen Dingen auch großartig, je mehr ich gelernt habe, umso mehr habe ich mich natürlich mit den Mandanten auch auf Augenhöhe unterhalten können. Ich wusste, die Probleme, die die Mandanten haben, die haben sich wiedererkannt in dem, die haben gemerkt, okay, die hat auch da Ahnung von der Branche und das bindet natürlich den Mandanten auch sehr. Und ja, ihr Gesundheitswesen ist auch einfach eine tolle Branche, die macht halt einfach Spaß.
Ja, das ist richtig. Das heißt, es hatte jetzt für dich auch Vorteil, dass du sagst, okay, ich werde da immer besser und immer sicherer in dem Bereich und vielleicht auch schneller.
Schneller, natürlich. Und ich sage mal, man vermeidet natürlich auch Fehler, wenn man eine Spezialisierung hat, wo man sich richtig gut auskennt. Dafür gibt es natürlich auch Felder, wo man dann vielleicht nicht so sicher ist und die gibt man dann halt an Kollegen weiter, die sich in dem Bereich dann gut auskennen.
Das ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Für das Unternehmen ist auch gut. Man hebt da Skaleneffekte. Das heißt, man macht, wie du sagst, man eine Lernkurve, macht weniger Fehler, wird schneller, verdient damit mehr Geld, kann auch einen höheren Stundensatz rechtfertigen. Das ist ja auch nicht ganz schlecht. Wie ist das denn bei euch? Ihr seid ja jetzt keine kleine Kanzlei, sondern schon eine große Kanzleigruppe, sogar die größte. Was unterscheidet das zu einer kleinen Kanzlei, die jetzt als Einzelkämpfer unterwegs ist und spezialisiert ist?
Also wenn ich das mit mir selber vergleiche, meine vorherige berufliche Tätigkeit zu, was die Kanzleien innerhalb der Gruppe jetzt an Möglichkeiten haben, ist es tatsächlich an vielen Stellen Türöffner. Man hat ein ganz anderes Netzwerk, man wird auch ganz anders wahrgenommen, wenn man nicht mit der Stimme einer Kanzlei spricht, sondern mit der Stimme vieler Kanzleien spricht. Und das ist auch ein Vorteil für die Kanzleien bei uns im Verbund, dass dort, schneller mal ein Kontakt hergestellt ist, schneller mal eine Verbindung hergestellt ist, das Netzwerk sehr, sehr viel größer ist, was die Kanzlei vor Ort natürlich für sich auch mitnutzen kann.
Also ihr habt da nochmal den Vorteil, ihr könnt euch noch standortübergreifend nochmal austauschen.
Genau, zum einen der Austausch natürlich untereinander, unter Berufskollegen sowieso, was auch auf einem ganz anderen Vertrauen basiert, wenn man zur gleichen Gruppe gehört. Aber dann halt auch wirklich dieses, ich komme an dieser Stelle nicht weiter, wer hat da vielleicht mal eine Lösung, man hat kurze Wege, man kriegt auch ein großes Angebot bei uns aus der Zentrale, dass ich ja zentral erarbeite für die spezialisierten Kanzleien, um dort die Beratung wirklich noch hochwertiger, noch mehr auf den Punkt, noch mehr bedarfsorientiert für die Mandanten im Gesundheitswesen anbieten zu können.
Jetzt sprechen wir heute ein bisschen über spezialisierte Kanzleien. Ab welchem Punkt ist man denn eine spezialisierte Kanzlei? Also was wir in der Praxis mal merken, da hat einer, sag ich mal, 5 Ärzte und dann sagt er, ich bin auf Ärzte spezialisiert. Kann man so sehen? Ist okay, ne? Wenn man sonst immer nur einen hat aus jeder Branche. Oder geht ihr da hin und sagt, nee, man muss schon deutlich mehr?
Es sollte schon deutlich mehr sein. Also ich sage mal so 20-30% des Umsatzes aus dieser einen Gruppe sollte so der Start sein. Wir haben im Verbund durchaus Kanzleien, die wirklich 80, 90 oder auch nur ausschließlich Gesundheitsmandate betreuen.
Das ist spannend. Hat das denn einen besonderen Vorteil für euch, wenn ihr Kanzleien habt, die wirklich Richtung 100% gehen?
Naja, für die Kanzleien ist es ja vorteilhaft, weil die Fragen und die Beratungsthemen sind natürlich immer die gleichen. Und man wird natürlich sicherer, je häufiger man sich in dem gleichen Beratungsfeld bewegt. Und von daher sind die Kanzleien natürlich schon, die hochspezialisiert sind, durchaus insgesamt auch effektiver als die Kanzleien, die da sehr breit aufgestellt sind, sich sehr breites Wissen in verschiedenen Bereichen aneignen müssen. Die Mitarbeiter können natürlich auch effizienter arbeiten, wenn es die gleichen Schnittstellen gibt, immer aus den gleichen Vorsystemen oder aus ähnlichen Vorsystemen. Die kennt man dann ja, als wenn man dort wirklich sich sehr breit und unterschiedlich aufstellen muss.
Ja, Moment, also meine eigene Kanzlei, die ich selber mal gegründet habe, ist eine sehr generalistische Kanzlei, wie ich es vorstelle, man macht einfach alles. Und da haben wir immer das Problem, dass wir das Gefühl haben, wir fordern die Mitarbeiter ständig oder überfordern die vielleicht manchmal, weil wir immer was anderes haben, andere Branche, anderes To-Do. Ich stelle mir das bei euch besser vor von der Organisation, aber wird das nicht zu langweilig für die Mitarbeitenden?
Es gibt durchaus Mitarbeiter, die natürlich froh sind, sich selber dort auch zu spezialisieren. Und gerade in größeren Kanzleien kann man ja auch gut spezialisierte Abteilungen auch schaffen. Da kann man ja auch dann den Mitarbeitern entsprechende Verantwortung mitgeben. Ich glaube, so ein Vorurteil, wo wir in der Ärzteberatung oftmals etwas gegen ankämpfen müssen, ist dieses, gerade bei den Mitarbeitern, ach, da mache ich ja nur noch 4-3-Rechnungen. Ja, und dem ist ja nun nicht so. Das weiß jeder, der Ärzte auch im größeren Umfang betreut. Da kommt natürlich auch eine Bilanz vor, selbstverständlich. Und es gibt ja auch große Konstrukte, große Gestaltungen, die natürlich auch entsprechend herausfordernd sind. Viele Mitarbeiter, wenn ich jetzt auf Finanzbuchhalterebene gucke, die sagen, naja, ist ganz nett, dass ich vielleicht nicht so den Druck habe, was unsere Steuervoranmeldung die Fristen angeht, weil ich vielleicht keine umsatzsteuerpflichtigen Mandate habe. Ja, aber auch das wissen wir, im Gesundheitswesen gibt es inzwischen auch ziemlich viele Mandate, wo auch Umsatzsteuer ein Thema ist. Und ich glaube, das ist für Mitarbeiter, wollen sich inzwischen teilweise genauso gerne spezialisieren wie Berater auch. Es gibt Berater, die machen das gerne, die sagen, eine Spezialisierung ist etwas, wo ich für mich meine Nische finde, die ich fortentwickeln möchte. Und da gibt es halt Mitarbeiter, die das ganz genauso auch gerne machen möchten, denke ich.
Das ist doch schön, wenn das gut funktioniert. Am Markt ist ein bisschen wahrzunehmen, wo früher mal der klassische Einzelarzt war, als auf einmal so ein MVZ. Also bei meinem Hausarzt auch so, war früher allein, jetzt ist etwas älter geworden, hat ein MVZ verkauft. Ändert sich dadurch eure Beratung deutlich?
Ja, ich sag mal, das ist ja nicht nur beim Arzt, das ist überall im Gesundheitswesen, das ist auch so in der Steuerberatung. Die Einheiten werden immer größer und es werden auch die Gesundheitsunternehmen immer größer. Da ändert sich natürlich die Beratung, weil die Fragen, mit denen die Mandanten kommen, sind natürlich jetzt nicht mehr dieses klassische, ich möchte eine Einzelpraxis gründen oder erwerben, worauf muss ich achten, sondern es ist ja viel mehr Gesellschaftereintritt, Gesellschafteraustritt, MVZ, welche Strukturen, mache ich eine ÜBAG, nehme ich noch etwas dazu? Was bedeutet das rein wirtschaftlich? Da hat sich nichts geändert, denn ich glaube, die vielen Unternehmen im Gesundheitswesen brauchen diese wirtschaftliche Beratung sehr intensiv und auch mehr als vorher, gerade weil es inzwischen viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt als Unternehmer im Gesundheitswesen.
Ich habe selbst damals einen relativ alten Arzt gehabt, so Freund der Familie, wie man das so kennt. Und einer meiner Freunde ist auch Ärzte und habe ich irgendwann zusammengebracht, haben die beiden auch die Nachfolge gemacht. Dann sagt der junge Arzt, halt ein Freund von mir, sagt, es wird immer schwieriger, auch Ärzte zu finden, die mit einsteigen in ein NMVZ. Ist das jetzt eine Einzelmeinung oder ist das am Markt so gängig?
Es ist immer schwieriger generell, ich sag mal, Menschen zu finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und auch ein gewisses unternehmerisches Risiko. Wobei im Gesundheitswesen ist das unternehmerische Risiko ja überschaubar. Ich habe eigentlich noch nie einen Unternehmer im Gesundheitswesen gesehen, der es bereut hat, in die Selbstständigkeit zu gehen, außer vielleicht die ganzen ja formellen Verpflichtungen, die jemanden dort erwarten. Aber rein wirtschaftlich ist es jetzt nicht so das Risiko. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen etwas, wo wir schauen müssen, dass wir Aufklärungsarbeit leisten, was denn eine Niederlassung oder eine Selbstständigkeit grundsätzlich auch im Gesundheitswesen bedeutet, dass es auch Freiheiten sind und dass man natürlich auch eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit hat, die man als angestellter Arzt entweder in einer Praxis oder auch im Krankenhaus vielleicht nicht unbedingt hat. Muss natürlich immer zu einem passen, grundsätzlich sowieso, aber ich glaube, die Angst, die dort manchmal vor der Niederlassung ist oder vor der Selbstständigkeit ist, die ist oft unbegründet und da, denke ich, sollte unsere Beratung auch ansetzen, zu sagen, was für Ängste sind denn da und guck, dass du die richtigen Partner an der Seite hast, die dich dort entsprechend begleiten, denn so schlimm ist das alles nicht, wie man es vielleicht sich ausmalt, unwissenderweise.
Die größten Sorgen von jungen Ärzten, die überlegen, ob es in die Selbstständigkeit gehen?
Ich glaube, zum einen ist es, man lernt nicht Unternehmer sein. Das Studium, das Medizinstudium, aber auch in den anderen Gesundheitsbereichen ist es so, da ist Unternehmertum, wird überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, was einen erwartet. Mit einmal bin ich auch Arbeitgeber, was heißt das, was kommt dort auf mich zu? Aber es ist auch das finanzielle Risiko, dort ein Darlehen aufzunehmen, um dort einen Anteil zu erwerben oder eine Praxis zu gründen. Dort ist bei vielen schon eine gewisse Angst, dort zu sagen, wer weiß, kann das denn alles gut gehen?
Das ist ja schon eine Parallele auch zum Steuerberatermarkt. Das ist bei uns ja ähnlich. Man wird top ausgebildet über Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte. Aber wenn man ganz ehrlich ist, Unternehmertum ist da eigentlich nicht dabei.
Stimmt, wobei ich glaube, als Steuerberater hat man dann auch eher eine Nähe zu durch die vielen Mandate, die man in seiner praktischen Zeit ja auch begleitet und berät. Denke ich schon, dass wir dort ein gewisses Unternehmergehen doch in uns haben.
Okay, also ein Vorteil dann zu den Ärzten, denen das da vielleicht auch noch an der Stelle ein bisschen fehlt, weil sie in einer ganz anderen Branche unterwegs sind.
Genau, richtig.
Wie siehst du denn die Spezialisierung in der Spezialisierung? Also ich sage, okay, ich mache Ärzte, dann kann ich auch sagen, ich mache nur Zahnärzte oder nur Röntgenpraxen.
Finde ich vollkommen nachvollziehbar, selbstverständlich. Das Gesundheitswesen ist sehr vielfältig. Und ich sag mal, bei Ärzten jetzt nur eine Fachgruppe sich rauszusuchen, denke ich, ist schwierig. Das wird wahrscheinlich so in der Praxis auch nicht der Fall sein. Aber es gibt natürlich durchaus Kanzleien, die sagen, ich spezialisiere mich ausschließlich auf Ärzte und Zahnärzte. Und Apotheken oder Therapeuten oder Pflegeeinrichtungen möchte ich gar nicht betreuen. Und das haben wir bei uns in der Gruppe auch durchaus, dass wir Kanzleien haben, die innerhalb des Gesundheitswesens nochmal einzelne Spezialisierungen haben, da dann aber auch hochspezialisiert sind.
Seniorpartner, ich sage jetzt keinen Namen, der hat mal gesagt, Ärzte sind ja eigentlich gar nicht so schwierig. Ne? Wie gesagt, das macht eine 4-3-Rechnung, das ist jetzt alles kein Zauberwerk, aber schwierig sind die manchmal, weil die geben zu viel Geld aus. Das heißt, man muss die immer einordnen und immer einfangen und sagen, ah, das kannst du dir ja nicht den dritten Porsche kaufen, so ungefähr. Wie ist das denn bei euch? Ist das auch eine Erfahrung oder was ist das so eine Einzelmeinung?
Das stimmt schon, zum Teil. Ich glaube aber, dass dort auch ein Wandel stattfindet. Also ich kann mich erinnern, dass ich aktiv war. Ich habe einen Hausarzt betreut und der hat sich wirklich sein Medizinstudium vom Mund abgespart. Und als er dann vor mir saß und dort seine Hausarztpraxis lief super und wir haben den Jahresabschluss besprochen, dem war das schon fast unangenehm, was dort für Zahlen standen. Und das finde ich dann auch total sympathisch. Und da denke ich mir, okay, und du hast es auch verdient, jetzt richtig Geld zu verdienen. Das hat mich dann schon sehr gefreut. Den Ärzten geht es ja grundsätzlich finanziell ja nicht wirklich schlecht. Natürlich sind sie recht schnell dabei, ihren Lebensstandard entsprechend anzupassen und wollen die natürlich auch halten, selbstverständlich, und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber dass die wirklich in wirtschaftliche Schieflage geraten, das liegt dann wirklich, wenn dann eher an irgendwelchen persönlichen Gründen, dass es persönliche Probleme gibt. Dass die Praxis nicht wirtschaftlich läuft, das ist ja eigentlich ja die Ausnahme. Und ich glaube, das ist auch immer so eine Typsache.
Auch schon mal gehört, so im ländlichen Bereich, dass dann junge Ärzte sagen, das lohnt sich ja gar nicht, die Praxis zu übernehmen, ich verdiene in der Anstellung ja mehr. Kommt das gehäuft vor oder ist das jetzt eher ganz selten, dass man so eine Meinung da ist?
Also gerade im ländlichen Bereich, denke ich, lohnt es sich durchaus auch wirtschaftlich, eine Praxis zu übernehmen. weil dort natürlich auch ein entsprechend hoher Bedarf da ist. Ich glaube, man muss da eher aufpassen, dass man von seinen Arbeitskapazitäten her nicht zu sehr an die Grenzen geht. Denn die Versorgung ist gerade im ländlichen Raum entsprechend schlecht. Und da denke ich, ist eher die größere Hürde zu gucken, wo schaffe ich dort den Absprung, dass ich selber da nicht an der hohen Belastung, an den Patientenaufkommen, das da ist, nicht selber dran kaputt gehe.
Ja, das verstehe ich. Man hat auch so ein kleines Helfersyndrom dann, also auch wie bei Steuerberatern ja auch. Man guckt ja auch mal, dass jemandem gut geht und dann macht man vielleicht mehr, als wirklich gesund ist. Aber dann müsste der Arzt eigentlich sein bester Berater sein. Ich komme noch darauf zurück, du hast ja wirklich diese ganz tolle Karriere gemacht, von Ausbildung über Fortbildung bis in Steuerberaterin. Wie war denn so für dich der Switch von der rein fachlichen Arbeit zu der Leitung und ja auch vielleicht mehr dann diese Beratungsthemen und mehr das Zwischenmenschliche?
Das war einfach ein Versuch. Ich hatte ja keine Ahnung, was mich erwartet, muss ich sagen, als ich zur ETL-Gruppe gekommen bin. Hatte auch keine Ahnung, ob ich es vermisse, normal in der Kanzlei zu sein und dort mich um meine Mitarbeiter zu kümmern, um die Mandanten zu kümmern. Habe mir aber immer gedacht, ich probiere das einfach mal aus und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich halt wieder zurück. Also das Risiko war ja wirklich überschaubar, Gott sei Dank. Und ich habe es dann einfach ausprobiert und habe bei uns in der Gruppe ein ganz tolles Team gefunden, mit dem es wahnsinnig viel Spaß macht zu arbeiten. Und ich habe auch tolle Kanzleien gefunden. Ich glaube, mein großer Vorteil ist einfach, dass ich die Situation der Kanzleien halt kenne. Dadurch, dass ich es selber erlebt habe von der Pika auf. Und ich deswegen auch unentwegt natürlich überlege, was kann ich dann aus der Gruppe an Angeboten entwickeln, was den Kanzleien dann auch wirklich hilft. Und das ist der Vorteil, den ich habe, dadurch, dass ich selber die praktische Arbeit auch kenne. Und wenn ich dann merke, dass das, was ich da überlege und was ich aufbaue an Fortbildungsangebot, an irgendwelchen Tools, an Unterstützungen für die Beratung, wenn ich das in die Gruppe gebe und ich bekomme von den Kanzleien die Rückmeldung, super, das ist toll und genau das brauchen wir, das ist dann schon schön. Das macht dann Spaß.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hast du denn auch besondere Fortbildungen in dem Bereich gemacht oder war das wirklich einfach nur alles Training on the Job?
Also ganz viel war einfach Bauchgefühl. Was ich tatsächlich gemacht habe, weil man ja mit unterschiedlichsten Menschen ja auch in Berührung kommt und natürlich auch dort natürlich auch einen Weg aufzeigen möchte und auch was vermitteln möchte, was ich ja so auch bisher nicht gelernt habe, ist, dass ich nochmal eine zusätzliche Fortbildung in der Persönlichkeitsentwicklung im Leadership gemacht habe, die mir nochmal viel geholfen hat, allerdings nicht unbedingt mit irgendwie, ich ziehe jetzt mal eine Checkliste raus und ich gehe die mal durch, sondern eigentlich vielmehr mit, welche Einstellung habe ich, wie gehe ich mit Themen um. Also ich habe in der Zeit sehr viel über mich selber auch gelernt und das war eigentlich fast anstrengender, muss ich sagen, als die fachlichen Themen, die ich so vorher gelernt habe.
Ja, das finde ich aber auch, wenn ich so Coachings mache, kriegt man auch schon mal vorgehalten, was man selber falsch gemacht hat. Das hat man echt gerne als Führungskraft. Und das ist ja gerade, wenn man dann auch für viele Menschen verantwortlich ist, ist man ja auch meistens ein bisschen so von sich überzeugt, dass das geht auch gar nicht anders. Das ist bei Ärzten ja auch so. Habt ihr auch schon mal die Fälle, dass ihr schon mal Ärzte habt, die irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen haben, wo man die dann auch unterstützen muss?
Falsche Entscheidung in welche Richtung?
In Richtung Patientenberatung oder Kanzleientwicklung, Praxisentwicklung, wo man sagt, da haben die jetzt ein Problem, da kommen die auch mal mit was auf euch zu, was eigentlich nichts mit Steuern zu tun hat, sondern eher so im zwischenmenschlichen Bereich ist.
Ich glaube, die hat ja jeder Steuerberater in seiner Beratung, egal in welcher Branche. Der Steuerberater genießt ja ein ganz hohes Vertrauen der Mandanten. Das wird ja hier auch jeder bestätigen. Und natürlich bekommt man unentwegt Themen von seinen Mandanten, die mit Steuerberatung so gar nichts zu tun haben. Ja. Ich kann mich erinnern, klassischerweise, ich hatte mal einen Zahnarzt beraten und der rief dann bei mir an und sagte, Frau Peine, Sie werden es nicht glauben, meine Frau, die will wieder arbeiten gehen. Und ich fing dann auch noch an zu lachen und sagte, lieber Herr XY, es tut mir leid, aber erwarten Sie jetzt von mir, dass ich Ihnen jetzt sage, das geht ja überhaupt nicht. Also ich meine, solche Themen hat man ja auch und die kennt ja auch jeder von uns.
Was haben denn eure Kunden, eure Mandanten noch für Ansprüche an einen spezialisierten Berater? Weil die sind vielleicht auch bei euch, weil die denken, ihr könnt was besonders gut. Was erwarten die denn so ganz speziell von euch?
Also den Anspruch, den ich habe, was ich denke, was spezialisierte Beratung ausmacht, ist, dass es halt nicht einfach nur klassisch ein Rechtsgebiet ist, einmal die Steuerberatung, die man kann, sondern es muss halt wirklich das Branchenwissen dazukommen. Es muss eine betriebswirtschaftliche Beratung dazukommen. Es muss eine Rechtsberatung dazukommen über das Netzwerk, das entweder die Kanzleien lokal vor Ort haben durch die Partner, die sie haben oder die wir halt in der Gruppe dann anbieten. Der Mandant möchte ich sag mal, der Steuerberater ist sowas wie der Hausarzt für den Mandanten. Das heißt, man geht zum Steuerberater und sagt, ich habe jetzt bei die und die unternehmerische Entscheidung zu treffen, welche Auswirkungen das hat und wo man Acht geben muss. Das soll der Steuerberater im Blick haben und sich die Experten dann dazu holen, die der Mandant dann für seine Entscheidungsfindung braucht. Im Idealfall, bevor er entscheidet.
Wunderbar. Das heißt, ihr habt aber dann auch in der Gruppe auch immer Rechtsanwälte und Unternehmensberater, die da unterstützen können, wenn der Steuerberater sagt, das ist okay, das ist aus meinem Bereich ist.
Genau, richtig. Also das alles aus einer Hand, der Steuerberater als der Lotse, als derjenige, der das dann verbindet natürlich, und der holt sich dann aus der Gruppe den Experten oder aus einem regionalen Netzwerk, je nachdem.
Wie führt ihr denn euren Nachwuchs, dass die auch gut in dieses Spezialisierungsthema reinkommen?
Da beginnen wir schon bei den Mitarbeitern in den Steuerkanzleien. Wir haben für unsere Gruppe jetzt in diesem Jahr das erste Mal einen zertifizierten Mitarbeiterlehrgang für Gesundheitsmandate, für die Betreuung von Gesundheitsmandaten entwickelt, damit wir zum einen die Steuerkanzleien unterstützen, was die Einarbeitung neuer Mitarbeiter angeht, die in eine Spezialisierung gehen sollen, als auch für die Steuerberater selber natürlich ein umfangreiches Fortbildungsangebot über unsere eigene Akademie.
Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, das macht ihr im Haus selber dann.
Genau.
Okay, was nutzt ihr außerhalb vom Haus?
Naja, einige sind natürlich jetzt hier beim IWW-Kongress, morgen auch. Ich habe ja auch Kollegen mit dabei und das ist natürlich auch eine grundsätzliche Empfehlung, die wir auch in die Gruppe geben. Also wir machen eine Kombination aus unserer eigenen Akademie-Fortbildung als auch natürlich dann externe Partner. Und da ist das IWW natürlich ein starker Partner.
Ja. Habt ihr denn auch, ich sag mal, Zertifizierung, wo man nachher sagt, ist Steuerberater zertifiziert für Ärzte oder braucht man sowas nicht?
Also wir legen den Steuerberater nahe, die eine Spezialisierung im Gesundheitswesen aufbauen wollen, den Fachberater im Gesundheitswesen zu machen über externe Anbieter, je nachdem. Weil ich habe den ja nun selber auch gemacht und mir hat der sehr viel gebracht, um das Gesundheitswesen auch zu verstehen. Und das finde ich sehr wichtig, das legen wir grundsätzlich nahe. Wo wir selber zertifizieren, ist tatsächlich auf Mitarbeiterebene. Den Lehrgang, den wir dort entwickelt haben, ist ein extern zertifizierter Lehrgang, weil wir natürlich auch einen gewissen Qualitätsanspruch dort erreichen wollen und das natürlich auch belegen wollen.
Was muss ich denn auf mich nehmen, wenn ich jetzt sage, finde ich total toll, Ärzte, Spezialisierung, mache ich, mache den Fachberater. Was kommt da so auf mich zu?
Ja gut, der Fachberater ist erstmal ein bisschen Fleiß, ne? Also bei mir hat damals der Lehrgang 6 Monate gedauert. War damals noch in Präsenz, war ja vor Corona, eine ganze Ecke vor Corona. Und anschließend dann halt eine Prüfung. Und man muss natürlich eine gewisse Anzahl an praktischen Fällen auch nachweisen, um den Fachberatertitel dann führen zu dürfen. Und natürlich auch anschließend die Pflichtfortbildung, die man dann noch erbringen sollte.
Wie muss ich mir die Prüfung vorstellen? Ist das jetzt was, was man geschenkt kriegt oder muss man da wirklich mal richtig für arbeiten, wie für einen Steuerberater?
Man muss schon für arbeiten. Also es ist nicht so schwer wie der Steuerberaterexamen, bei Weitem nicht. Aber trotzdem, gerade weil es natürlich auch Rechtswissensgebiete sind, die über Steuerrecht drüber hinausgehen, sei es nun typische Begriffe in der Zahnmedizin, dass man einfach auch die Vokabeln kennt oder ja generell auch, was gibt es denn für Facharztgruppen, was bedeuten denn diese Facharztgruppen? Das ist schon, das fliegt einem nicht ganz so zu. Ein bisschen was tun muss man schon.
Okay, das ist deutlich mehr als ein gekauftes Siegel, sondern man kann dann auch als Arzt sagen, okay, wenn jemand Fachberater hat, hat er auch eine tolle Ausbildung. Ihr müsst euch immer fortbilden, ist das auch so?
Genau, richtig. Man muss Pflichtfortbildung jedes Jahr nachweisen, wenn man den Fachberatertitel behalten möchte.
Okay, hat Vor- und hat Nachteile. Bisschen nervig, aber man bleibt halt im Thema.
Ja gut, aber sowas wie der IWW-Kongress, ne, ist ja auch eine Pflichtfortbildung. Und dann hat man noch, dann hat man noch nette Leute, die man hier trifft und den Austausch. Genau.
Wie viele Stunden kriegt ihr denn angerechnet?
Für den Kongress?
Ja.
Ich glaube, es sind 7, oh, bin ich der Meinung.
7 von 10 dann insgesamt. Muss mal gucken. Ne?
6 höre ich. 6 sind. Okay, es sind 6. Und 10 braucht man im Jahr. Also.
Ah, da hat man ja schon.
Braucht man noch einen Zweitageskongress?
Aber da hat man ja schon mal 60% sicher mit einer Veranstaltung. Das ist ja auch schon mal ganz toll an der Stelle. Wo siehst du denn eine Entwicklung in, ich sag mal, im Bereich der Ärztebranche und im Bereich der Steuerbranche? Und wo siehst du da Unterschiede?
Also wenn ich auf die Ärztebranche schaue, dann denke ich, es ist eine sehr sichere Branche, wirtschaftlich sicher für die Steuerberatung. Denn Gesundheit betrifft uns alle. Wir werden alle immer älter. Wir werden immer mehr medizinische Leistung benötigen. Und von daher ist es jetzt nicht so etwas, wo ich mir denke, da brechen wahnsinnig viele Stellen weg. Im Gesundheitswesen sind über 6 Millionen Mitarbeiter beschäftigt. Also beschäftigte Mitarbeiter gibt es im Gesundheitswesen. Die Tendenz ist steigend. Und das Bundesministerium für Gesundheit spricht sogar vom Jobmotor über das Gesundheitswesen. Und von daher denke ich, ist das eine für die Steuerberatung eine sehr sichere und starke Branche für die Zukunft.
Was ich aber erst total toll finde, ist, die müssen ja nie über Gebühren verhandeln, weil die Leute sind krank, müssen zum Arzt und bezahlen tut es noch wer anders. Das ist einfach super.
Richtig, dafür diskutieren die Ärzte aber zum Teil über die Gebühren beim Steuerberater.
Ja, das ist wohl wahr, das stimmt. Aber schon mal ganz vielen Dank. Sian, hast du noch ein Thema, was dir am Herzen liegt, über was du heute noch sprechen möchtest?
Was mir am Herzen liegt, ist grundsätzlich, dass ich, also das habe ich durch ETL gelernt, durch die Zeit eigentlich in der strategischen Unternehmensentwicklung, dieses über den Tellerrand drüber hinwegschauen. Du hast jetzt immer wieder Ärzteberatung erwähnt. Ich finde es wichtig, nicht nur auf die Ärzte zu gucken, sondern auch die anderen Bereiche im Gesundheitswesen im Blick zu haben, gerade weil dort wahnsinnig viel im Moment auch passiert. Und die Ärzte, denke ich, müssen sich auch ein bisschen öffnen, auch was andere Gesundheitsberufe angeht, dass die mehr den Patienten in den Fokus nehmen. Da wird sich unser Gesundheitswesen hoffentlich hinentwickeln. Und ich denke, das muss für die Beratung auch genauso gelten, dass wir auch da schauen, ein bisschen rechts und links, was passiert im Gesundheitswesen, um dann den Arzt auch noch besser begleiten zu können, wenn sich das Gesundheitswesen verändert, dass die Beratung sich dort auf die Veränderung im Gesundheitswesen auch anpasst.
Das heißt also, Überbegriff für Arzt wird dann Heilberufe.
Genau.
Okay, habe ich verstanden. Also schon mal ganz gut. Wir haben heute die kleine Besonderheit, wir sind ja nicht alleine hier im Studio, sondern wir haben ganz viele tolle Gäste und von daher die Frage, habt ihr Fragen an uns, möchtet ihr etwas wissen?
Die Tendenz zu größeren Einheiten bei den Ärzten impliziert ja auch, dass die Mandate größer werden. Aber wir haben auf der Gegenseite natürlich immer noch kleine Praxen. Und wenn es um neue Mandanten geht, wie betrachten Sie die Eingangsgrößen, ob Sie ein Mandat annehmen? Also wird das zum Thema, dass Steuerberater sagen, ein Arzt muss eine gewisse Größenordnung haben, damit er sich auch für mich lohnt, damit sich die Arbeit lohnt?
Also beim Arzt würde ich sagen, lohnt sich immer grundsätzlich, denn an dem Arzt hängt ja auch die Zulassung mit dran. Und ich sag mal, die klassische kleine Einzelpraxis, die vielleicht auch, relativ veraltet ist, das werden ja wahrscheinlich solche Fälle sein, wo man vielleicht überlegt, mache ich das nicht? Ist vielleicht auch noch nicht sonderlich digital, die Praxis, natürlich auch einiges an Arbeitsaufwand. Ich denke, dass es sich trotzdem lohnt, denn diesen Arzt muss man natürlich auch begleiten. Dieser Arzt wird ja auch irgendwann mal abgeben wollen, verkaufen wollen, wie auch immer. Und ich denke, da sollte man auch mit unterstützen. Und die Zulassung ist halt einfach das Spannende in diesem Fall dann auch.
Aber es gibt nicht unter den Steuerberatern so eine Empfehlung, so nach dem Motto Umsatzvolumen Mindest- oder Gewinnerwartung wenigstens.
Na gut,
ich komme jetzt nicht aus der Steuerberatung, ich komme aus der Bank. Und bei uns gibt es schon die Tendenz, dass man sagt, okay, eine gewisse Größenordnung muss es sein. Bei Apotheken zum Beispiel ganz spannend, dass wir unter einer gewissen Umsatzgröße schon sagen, die nehmen wir gar nicht mehr, das gucken wir uns nicht mehr an. Und das wäre jetzt für mich so spannend, ob Sie in der Steuerberatung solche Tendenzen sehen, dass man letzten Endes ab einer gewissen Größenordnung oder unter einer gewissen Größenordnung sagt, das nehme ich nicht mehr.
Also man muss sich das Mandat natürlich schon genau angucken. Ich meine, mir geht jetzt gerade ein Fall durch den Kopf. Ich hatte eine Zahnärztin, die eigentlich schon längst im Ruhestand hätte sein müssen, die aber einfach noch weiter praktiziert hat. Das ist natürlich so ein Mandat, da reißt sich niemand unbedingt drum. Wo man sehr auf die Größenordnung auch noch mitschaut, ist eigentlich in den weiteren Gesundheitsberufen wie Therapiepraxen zum Beispiel. Podologen. Also ne, ich nenne jetzt mal so Mandate, wo man denkt, so eine Einzelpraxis, eine ganz kleine, eine einzelne Tierärztin, die jetzt auch nicht unbedingt sonderlich viel Gewinn macht. Das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Mandate, wo man sich die Hände reibt. Aber im ärztlichen, zahnärztlichen Bereich, also es ist die Ausnahme, denke ich.
Letzte Frage. Steuerberater, haben die Nachwuchssorgen? Also es ist eher, ich komme auch wieder aus meiner Banksicht jetzt, es begleitet uns zunehmend das Thema der pünktlichen Vorlage der Jahresabschlüsse. Also es ist, wenn ich jetzt das einfach mal so aus meiner beruflichen Tätigkeit berichten kann, wenn wir Kreditanträge machen, dann müssen wir ein Rating machen. Das ist jedem Steuerberater mittlerweile bekannt. Und wenn wir das Rating nicht pünktlich, also nicht den Jahresabschluss kriegen, der zum Rating herangezogen werden kann, dann kriegen die Kunden bei uns automatisch durch den Algorithmus einen Malus. Und ich werde von Steuerberatern ab und zu gebeten, so nach dem Motto, ich komme nicht dazu, also der Steuerberater kommt nicht dazu, es liegt nicht am Mandanten und die Bank soll den Mandanten nicht bestrafen. Es geht nicht. Der Computer hat einen Algorithmus, der hinterlegt ist und da liegt halt dahinter, ist der letzte Steuerjahresabschluss älter als 24 Monate, ja oder nein. Und die Maschine kennt nicht Jein oder die kennt auch nicht, der Mandant ist nicht dran schuld. Und dann höre ich immer häufiger, und da weiß ich eben jetzt nicht, ist es eine Ausrede oder ist es wirklich so nach dem Motto, wir haben Nachwuchsprobleme, die Fachkräftesituation ist einfach so, wie sie ist und wir schaffen es nicht mehr. Ja.
Das ist keine Ausrede, das ist tatsächlich so. Wir haben auch bei uns im Verbund viele Kanzleien, die so sehr am Limit sind, die nehmen keine neuen Mandate mehr auf. Sobald ein Mitarbeiter ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, wird es schwierig. Also es ist tatsächlich so und Sie müssen bedenken, dass jeder Jahresabschluss, ehe er zur Bank geht, vom Steuerberater, vom Berufsträger durchgeschaut werden muss. Das heißt, da ist natürlich auch der Steuerberater natürlich auch in der Verpflichtung, am Ende seinen Stempel und seine Unterschrift draufzusetzen und das zu prüfen, was er dort unterschreibt. Und mehr als arbeiten kann man dann auch nicht. Das heißt, wir haben wirklich dort starke Rückstände, gerade in den Kanzleien, die jetzt nicht nur ausschließlich Gesundheitswesen machen, ist in der Pandemie natürlich auch ein Riesenberg an Arbeit gekommen durch die ganzen Überbrückungshilfen, die beantragt werden mussten für die Mandanten. Da haben die Steuerkanzleien ja viele Aufgaben auch mitbekommen, auferlegt bekommen, die zusätzlich zu der normalen Arbeit noch gekommen ist. Da hat zwar, ich sag mal, finanzamtseitig gab es zwar verlängerte Abgabefristen für die Steuererklärung, aber die Banken haben sich an diese verlängerten Fristen offensichtlich dann nicht angepasst, was das Rating der Kunden dann angeht.
Also zumindest nicht, was das Regularium angeht. Und ich kann nur sagen, es ist nicht so, dass es jetzt unser Haus allein entscheidet. Also offensichtlich gibt es dann höhere Ebenen, die das entscheiden. Und wir haben tatsächlich viel die BaFin im Haus. Also es ist immer wieder eine Diskussion. Also es ist spannend, auch mal berufsübergreifend da hineinzuschauen. Aber ich möchte jetzt gern dem Nächsten, sonst diskutiere ich gern noch mit Ihnen.
Können wir ja gleich noch machen.
Hallo, ich habe eine Frage. Wie guckt die ETL-Gruppe oder die ETL-Advision auf den Trend Private Equity im Steuerberatermarkt? Wenn man sich das bei den Ärzten angesehen hat, was passiert bei Private Equity bei Ärzten? Nehmen Sie das auch als Thema wahr für die Advision und die Konkurrenzkampf, der sich bei Steuerberatern abzeichnen könnte, wird? Zentralisierung von Kanzleien, die Gruppen werden größer.
Die Gruppen werden größer, natürlich. Das ist auch in der Steuerberatung, geht dort den gleichen Weg, sage ich mal, wie das Gesundheitswesen auch. Was bei ETL hervorzuheben ist, ist, dass unsere Kanzleien Inhaber geführt sind. Und ähnlich wie im Gesundheitswesen ja auch. Letztendlich ist es der Berufsträger, der dort natürlich die Kanzleiführung innehat. Und das ist ähnlich wie im Gesundheitswesen ja auch. Das heißt, die Steuerberatung ist ja dem Gesundheitswesen gar nicht so weit entfernt.
Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht so zu sein. Dann würde ich sagen, mein Arzt sagt immer einen guten Wein trinken. Dann würde ich sagen, wir gehen zum lustigen Teil über und ich bedanke mich, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Dann trinken wir es gleich einmal zu. Vielen Dank.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.